Da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Euer Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Oliver Bruns. Moin! Moin und herzlich willkommen zur 146. Folge eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Ich begrüße euch auf das Allerherzlichste. Es ist schon wieder ein Auswärtsspiel, denn es ist Dienstagabend, 19. März, 10 vor 20 Uhr, 10 Minuten vor 20 Uhr. Ich nehme jetzt erst die Folge auf und wenn ihr sie hört, ist es also Mittwoch um 6 oder vielleicht ein bisschen später. Auf alle Fälle bin ich in Berlin und sitze in einem Hotelzimmer und mache jetzt gerade diese Folge hier für euch fertig. Das hat alles einen guten Grund. Ich bin nämlich zu Gast auf dem Kongress Zukunftsmarkt Altersvorsorge und werde euch gerne davon berichten. Das mache ich aber nicht alleine, sondern ich habe mir Verstärkung geholt und zwar keinen geringeren als Klaus Morgenstern vom Deutschen Institut für Altersvorsorge. Wir beide haben uns nach dem ersten Tag des Kongresses in die Hotellobby gesetzt und genau diesen Tag für euch zusammengefasst. Dieser Kongress, mal eben so ein bisschen zur Erläuterung, worum handelt es sich dabei? Nun, der wurde zum 25. Mal heute abgehalten und morgen übrigens auch noch und letztmalig vom Professor Bert Rürup moderiert. Und zu Gast waren Politiker, Wissenschaftler, Branchenteilnehmer. Es gibt jede Menge kurze Keynotes und dann anschließend Podiumsdiskussionen. Zum Beispiel von Dr. Schmachtenberg, das ist der Staatssekretär beim Bundesminister für Arbeit, da wo also die Rente bearbeitet wird. Oder Dr. Tonka, dem Staatssekretär beim Finanzminister, da wird über die private Altersversorgung gesprochen. Oder Professor Werding, das ist einer der Wirtschaftsweisen. Spannende Tagung auf alle Fälle und das Thema ist ja nicht nur politisch hochinteressant, sondern es ist ja auch unser täglich Brot und wirkt auf euer tägliches Beratungsgeschäft ein. Umso mehr also ein Grund, das Ganze mal für euch ein bisschen aufzuarbeiten und zusammenzufassen. Dazu aber später mehr. Jetzt erst einmal die News der Woche. Und los geht es mit der ersten. Ich habe eine Meldung von ProContra für euch rausgesucht. Die Überschrift lautet, müssen Makler ein Jahresgespräch mit ihrem Kunden führen? Diese Frage hat eben genau dieses Magazin gestellt und sich dabei Expertenrat eingeholt, zum Beispiel bei Norman Wirth, dem Fachanwalt und Chef des Verbandes AfW. Die Antwort lautet, nein, müssen Makelnde nicht. Es gibt auf alle Fälle weder ein Gesetz noch irgendwelche Urteile, aus denen sich das ableiten ließe. Davon komplett unberührt bleibt natürlich die anlassbezogene Beratung, aber das wisst ihr ja besser als ich, nämlich immer dann, wenn sich risikotechnisch beim Kunden etwas ändert, aber ein Jahresgespräch gibt es nicht verpflichtend. Hätten wir das also auch geklärt, danke an ProContra, dass ihr darauf aufmerksam gemacht habt. Die zweite Meldung, die ich für euch rausgesucht habe, kommt vom Versicherungsjournal und zahlt auch so ein bisschen auf das ein, was wir heute noch besprechen, nämlich die Altersversorgung. Immer mehr Rentner arbeiten nämlich. Und das ist eine Meldung, die kann man irgendwie so oder so lesen, finde ich. Zunächst mal die Fakten. Das Versicherungsjournal zitiert das Statistische Bundesamt. Demnach waren Mitte letzten Jahres von den über 34,7 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten knapp 1,6%, also rund 550.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 65 Jahre oder älter. Das sind 13,4% mehr als vor einem Jahr und gut dreimal so viele wie Mitte 2013. Was sagt uns das? Also erstmal sagt uns das, es gibt ganz viele fitte Senioren, denn sonst könnten sie nicht arbeiten. Zweitens war ich fast ein wenig überrascht, wie gering die Zahl ist im Verhältnis zur Diskussion um Altersarmut. Und drittens, die Zahl ist ein Beleg dafür, dass wer in Rente geht, dass er eben nicht automatisch zum alten Eisen gehört, sondern dass er also abgesehen von der Gesundheit auch einfach fachlich vielleicht noch gebraucht wird. Und ich kann jetzt nicht daraus lesen, ob das immer alles Vollzeit weitergeht oder vielleicht auch Teilzeit und so weiter, aber ein paar Stunden, da geht bestimmt auch noch etwas und seit geraumer Zeit wird ja auch Zuverdienst in der Rente nicht mehr auf die Rentenzahlung angerechnet. Das Statistische Bundesamt sieht übrigens zwei Gründe. Ja, die Altersarmut ist spürbar bei diesen 550.000, zum Teil zumindest, aber bei anderen ist auch der Wunsch nach Teilhabe an der Gesellschaft ein ganz wichtiger Aspekt und die ist eben sehr häufig mit unserer Arbeit verknüpft. So, und die dritte Meldung, der KI-Act in der Europäischen Union ist verabschiedet. Und schon überschlagen sich die Überschriften, die vom Regulierungshammer oder dergleichen mehr sprechen. Fakt ist, was die KI angeht, Der Geist ist außer Flasche und er wird da auch nicht wieder hineinschlüpfen. Sie kann und sie wird uns Menschen jede Menge lästige Arbeit abnehmen, auch gerade in unserem Beruf. Also für euch als Vermittelnde oder für mich als den Journalisten, da gibt es total viele gute Anwendungen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und darauf dürfen wir uns auch freuen. Aber die KI muss auch in eine freiheitliche und rechtsstaatliche Grundordnung passen. Es muss über IT-Sicherheit gesprochen werden, es muss über Datenschutz gesprochen werden und über Fairness im Wettbewerb. Und das sind genau die Themen, mit denen sich die EU beschäftigt. Und meine Meinung ist, das ist auch gut so. KI wird in der Versicherungsbranche vielfältige Nutzen stiften. Schauen wir uns Aktuare an zum Beispiel. Die können mithilfe der KI vielleicht viel, viel präzisere Risikoeinschätzungen vornehmen können und daraus kommen gerechtere und bessere Prämien, vielleicht sogar günstigere. Schadenbearbeiter werden Unterstützung bei der Bekämpfung vom Versicherungsbetrug erhalten. Ich verweise auf den Podcast von vor 2 Wochen. Dr. Wieswesser war hier von der Allianz und hat genau das gesagt. Ohne KI hätte man Jürgen Klopps Brille vielleicht schon 300 Mal abgerechnet. Und im Vertrieb kann die KI als gut trainierter Chatbot zum Beispiel Fragen der Kunden beantworten. Also, es gibt schon Modelle, wo KI mit Versicherungsbedingungen, sagen wir mal, von Hausratversicherung gefüttert wird. Und dann kann der Kunde da eben anrufen oder hinschreiben und sagen, ich habe eine Hausratversicherung von 1997, Bedingungswerk, Nummer so und so, so und so, so und so. Mein Fahrrad ist geklaut worden, ist das damit drin, ja oder nein? Und die KI kann das sofort beantworten und rechtssicher vor allen Dingen. Total cool. Und das wäre natürlich super, wenn solche Module für uns in Zukunft zur Verfügung stehen. Doch man muss eben auch auf die Gefahren hinweisen, das ist das Dumme und das hat die Anwältin Dr. Gunbrit Kammerer-Galan auf dem Kongress Versicherungsvertrieb der Zukunft in Köln getan, das war vor 3 Wochen, da war ich auch zu Gast und sie sagt, Mensch, KI kann eben auch falsche Schlussfolgerungen ziehen, wer haftet denn dann dafür? KI kann bei der Risikoeinschätzung auch ungewollt Individuen oder ganze Gruppen diskriminieren, weil sie das Risiko eines systematischen Prognosefehlers in sich tragen. Und wer haftet denn für daraus entstandene Reputationsschäden? Also auch bei euch, den Vermittelnden, so in der Kommunikation zwischen Versicherer und Vermittler, braucht es Spielregeln bezüglich der Haftung beim Einsatz von KI im Versicherungsvertrieb. Und da versucht die EU jetzt Spielregeln aufzustellen. Und ich finde, wir sollten dem eine Chance geben. Na klar, es wird irgendwie, Spielregeln heißt immer auch ein bisschen Regulierung, logischerweise, aber es einfach frei laufen zu lassen, meiner Meinung nach, ist keine besonders gute Idee und hoffen wir mal darauf, dass da klare Regeln rauskommen, die für alle etwas Gutes bedeuten. Das waren sie dann auch schon wieder, die News der Woche vom 20. März 2024. So, und jetzt kommt, wie versprochen, die Zusammenfassung des ersten Tages des Kongresses Zukunftsmarkt Altersvorsorge hier in Berlin. Und das habe ich gemacht mit Klaus Morgenstern zusammen. Und was wir beide gesagt haben, was uns aufgefallen ist, das hört ihr genau jetzt. So, liebe Leute, Zukunftskongress Altersvorsorge in Berlin, die 25. Ausgabe, sensationellen Jubiläum. Und bei mir ist, wie auch schon im letzten Jahr, ich freue mich, Klaus Morgenstern.
Hallo, ja,
Klaus.
Ich freue mich auch.
Schön, dass du da bist. Für alle, die dich noch nicht kennen, kurze Frage, was steht auf deiner Visitenkarte, mit wem haben wir es zu tun?
Ja, ich bin Sprecher des Deutschen Instituts für Altersvorsorge. Wir sind eine ganz, ganz kleine Truppe, die sich einfach Mühe gibt, Themen der Altersvorsorge in die Öffentlichkeit zu tragen.
Wunderbar. So, wir beide wollen heute diesen ersten Tag, der ja immer sehr politisch ist, eine Melange aus Politik und Wissenschaft zusammenfassen. Hast du schon ein Fazit? Was würdest du heute sagen? Was war für dich so die Information? Was ist rumgekommen?
Ja, das Fazit ist, dass die Politik wieder sehr kurzfristig denkt. Es gibt eine ganze Reihe von guten Vorschlägen, unter anderem von den 5 Wirtschaftsweisen. Da war ja auch einer auf dem Podium heute mit dabei.
Professor Werding, genau.
Professor Werding, die haben eine ganze Reihe von klugen Vorschlägen, sowohl kurz- als auch langfristig für die gesetzliche Rentenversicherung zusammengestellt. Und was sehen wir in der Politik? Der fällt nichts weiter ein als die Haltelinie des Rentenniveaus bei 48% bis 2045. zu ziehen.
Das ist ja deutlich geworden, weil Professor Rürup hat ja heute mehrfach Politiker auch ganz direkt angesprochen und auch nachgehakt und gesagt, Freunde, ihr macht da irgendwelche Lösungen für in 10, 20 Jahren, oder in 20, 30 Jahren sogar, wunderbar, ist ja schon gut. Aber was machen wir jetzt eigentlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Hast du heute irgendwas gehört?
Nein, da fehlen tatsächlich die Lösungen.
Und das ist ja brutal. Das ist mir heute nochmal so vor Augen gekommen und in der Deutlichkeit habe ich es noch gar nicht gehört. Der politische Sprengstoff liegt hier ein Stück weit auch darin, dass ausgerechnet die Bürgerinnen und Bürger in den ostdeutschen Bundesländern von massiver Altersarmut betroffen werden, sein werden, weil sie weniger private Vorsorge und weniger betriebliche Vorsorge haben. Die haben sich noch mehr auf die gesetzliche Rente verlassen als vielleicht die in alten Bundesländern in Westdeutschland. Wie, hast du eine Idee eigentlich? Wie wollen wir das denn mal lösen, ohne dass hier der soziale Frieden zusammenbricht?
Ja, das ist schwer zu sagen im Augenblick. Also politisch liegt da nichts vor. Man hat das Thema noch nicht mal adressiert, das Problem nicht adressiert. Und wir wissen ja, in den Ostländern hängen die Bürger weitestgehend von der gesetzlichen Rentenversicherung ab. Also wir sind dort bei den Alterseinkünften über 90% und ein ganz, ganz kleiner Bruchteil kommt aus anderen Quellen. Wohneigentum ist relativ geringer verbreitet als im Westen. Betriebliche Altersversorgung ist sehr dünn. Und die privaten Ersparnisse, also die dritte Säule, hat natürlich nicht die Zeit gehabt, wirklich Renten aufzubauen wie im Westen. Also wir haben dort ein Problem, das ist Tatsache.
Und das in der Zeit, wo man den Soli abgeschafft hat. Das kam ja heute gar nicht zur Sprache. So diese Frage, ist eigentlich die Finanzierung der gesetzlichen Rente noch zeitgemäß? Sie ist ja im Wesentlichen, wenn wir mal von dem staatlichen Zuschuss absehen, aber die Beitragserfassung ist ja im Wesentlichen eben von den sozialversicherungspflichtigen Einkünften abhängig. Und vieles andere, was so eingenommen wird, bleibt außen vor. Dazu gibt es eine Beitragsbemessungsgrenze. Alles, was darüber verdient wird, ist beitragsfrei. Wie ist denn da deine Meinung eigentlich? Müssen wir da nicht eigentlich auch mutiger drüber nachdenken, zu sagen, wir müssen es vielleicht anders finanzieren?
Also für mutige Konzepte wäre ich auf jeden Fall. Bislang war es ja immer so, die Politik hat an diesen kleinen Stellschrauben gedreht. An der einen mal ein bisschen mehr, an der anderen ein bisschen weniger. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann am Beitragssatz ein bisschen was machen, man kann am Rentenniveau was machen, man kann vielleicht an der Beitragsbemessungsgrenze was machen. Aber da fehlt der Politik wirklich der Mut, mal einen großen Wurf zu versuchen. Und das ist eben das Traurige. Ich habe, als das Rentenpaket 2 vor einigen Tagen verkündet wurde, in der Stellungnahme geschrieben, der Gelehrte zählt im eigenen Land nichts. Und damit angespielt auf die Tatsache, dass die Politik ja von den Wirtschaftsweisen ein ganzes Paket an Vorschlägen auf den Tisch gelegt bekommen hat. Und kein einziger taucht tatsächlich in der politischen Diskussion auf, sondern man hat lediglich das Rentenniveau, diese Haltelinie bei 48% weitergezogen und sagt, na gut, das kostet ein bisschen mehr, aber das nehmen wir jetzt in Kauf.
Sagst du nochmal für diejenigen, die jetzt zuhören und vielleicht nicht so täglich die politischen Sachen da lesen, welche Vorschläge von den Wirtschaftsweisen fehlen dir denn? Was hättest du dir gewünscht?
Ja, einer der Hauptkernpunkte ist, dass wir nochmal über das Renteneintrittsalter diskutieren. Und da ist ein Vorschlag enthalten, den auch wir als Deutsches Institut für Altersvorsorge schon seit vielen Jahren vertreten, nämlich die Kopplung des Renteneintrittsalters an die Entwicklung der Lebenserwartung. Und zwar im Verhältnis 2:1. Also wenn wir 3 Monate Zugewinn an Lebenserwartung haben, verschiebt sich der Renteneintritt um 2 Monate und ein Monat wäre die Rentenphase länger. Das hätte den Vorteil, dass die Relation, die wir heute haben, zwischen Erwerbsphase und zwischen Rentenphase unangetastet bliebe. Und es ist ein Konzept, was direkt an dem Hauptproblem anknüpft, nämlich an der Steigerung der Lebenserwartung. Mhm. Nur dieses eine Instrument kann tatsächlich auf die Lebenserwartung reagieren. Das ist der eine Punkt. Dann hat die...
Da war ja gerade, Entschuldigung, wenn ich reingrätsche, aber wir hatten gerade noch, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber irgendeiner hat ja gesagt, 45 Jahre arbeiten und 40 Jahre Rente, das wird eben nicht funktionieren.
Das wird nicht funktionieren. Ja, das hat
eine Mathematikaufgabe
eigentlich. Das hat aber schon Müntefering vor etlichen Jahren gesagt, dass das nicht funktioniert. Und er hatte damals den Mut, am Renteneintrittsalter was zu machen. Diese Entwicklung läuft ja bis 2030 und wir sind der Meinung, wir müssen über 2030 hinaus noch eine Lösung finden für das Renteneintrittsalter, weil nur damit kann ich die steigende Lebenserwartung tatsächlich adressieren im Rentensystem.
Ja, und das Professor Werding hat es ja heute auch gesagt. Also wenn wir über die Erhöhung des Alters nachdenken, natürlich mit Härtefallregelung. Genau. Weil jetzt kommt dann ja immer das Argument von den anderen, sagen, ja, aber der Dachdecker, sorry, der ist ja gar nicht gemeint. Genau. Also wer da eben einen entsprechend körperlich oder sonst wie sehr anstrengenden Beruf hatte, soll das natürlich trotzdem
früher. Das muss natürlich flankiert werden, genau für diejenigen, die tatsächlich nicht länger arbeiten können. Mhm. Diese Fälle gibt es natürlich auch. Mhm. Und da hat ja die 5 Wirtschaftsweisen ja einen interessanten Vorschlag gemacht, der so bislang noch nicht in der Diskussion war. Und zwar haben die gesagt, der frühere Renteneintritt, wie wir ihn heute mit der sogenannten Rente mit 63 haben, ja, bei 35 oder bei 45 Erwerbsjahren, der sollte begrenzt werden auf Geringverdiener. Das sind nämlich die, die gerade unter schlechteren Bedingungen häufig arbeiten. Und dort soll man diese Tür offen lassen und für alle anderen soll die geschlossen werden. Wir hätten damit sozusagen für die, die unter schlechteren Bedingungen, unter belasteteren Bedingungen arbeiten, eine Lösung. Und da muss man wirklich mal überlegen, was in den Fällen ist, wo wirklich Berufsfähigkeit oder Erwerbsfähigkeit eingeschränkt ist. Mhm. Aber dafür gäbe es Lösungen.
Mhm. Und da wird ja auch Herr Birkwald immer, der rentenpolitische Sprecher der Linken, nicht müde, war ja heute auch wieder hier, zu sagen, das ist eben auch sozialpolitisch und da muss man ihm einfach recht geben in dem Punkt, auch wirklich eine harte Nummer, wenn man, weil ja diejenigen aus den unteren Einkommensklassen statistisch bewiesen ohnehin eine kürzere Lebenszeit haben. Und von der kürzeren Lebenszeit sagt man, du musst aber ein Jahr länger oder zwei am Bau da rummalochen und der hat dann noch weniger Renten. Also wunderbar. Das muss mit einer Härtefallklausel, mit einer Sonderregelung, wie auch immer, müsste das gemacht werden, aber er steht leider nicht auf der politischen Agenda. Keiner traut sich.
Nein, überhaupt nicht.
Also warum eigentlich nicht?
Ja, das ist die gute Frage. Also ich kenne aus Diskussionen mit Politikern den Fakt, dass sie ungern an die Renten herangehen. Ja, also ich habe vor Jahren mal mit einem CDU-Abgeordneten diskutiert über das Thema Renteneintrittsalter und da bekam ich als Antwort, um Gottes Willen, nicht schon wieder das Renteneintrittsalter. Wir sind froh, dass es darum etwas ruhiger geworden ist. Ja? Also man scheut sich, dieses Thema anzupacken und vor allen Dingen, wenn ein Wahlkampf in der Nähe ist, weil mit dem Rententhema gewinnt man keine Wahl. Nee. Aber wir müssen es trotzdem lösen.
Man verspricht das Doppelte.
Aber wir müssen es ja trotzdem lösen. Das demografische Problem ist ja nicht weg, indem wir nicht drüber reden, indem wir es verschweigen. Ja? Es bleibt ja.
Genau, und Professor Rürup hat es ja auch heute wieder gesagt, gerade diese drohende Altersarmut, speziell in den ostdeutschen Bundesländern, also wenn wir uns da auch mal angucken, welche Parteien dort gerade den größten Zuspruch haben, das lässt ja Böses ahnen. Da müsste man eigentlich Milliarden reinstecken und zu sagen, damit die Leute irgendwie zufrieden sind, da eine entsprechende Lösung finden. Und ich glaube, es war im letzten Jahr, wo eben Herr Schmachtenberg, der Staatssekretär, das ja auch nochmal sagte, die Rente, das Vertrauen in die Rente ist ein wesentlicher Stabilitätsfaktor für die gesamte Demokratie. Ja. Pass mal auf, wir haben uns noch zwei Sachen vorgenommen, die wollen wir ja noch ein bisschen reden über diese, vielleicht, die Politik denkt ja viel drüber nach, was können wir jetzt tun, damit das nie wieder passiert? So, und da denken wir eben, wird drüber nachgedacht, private oder betriebliche Altersversorgung, müssen wir dort eine zweite Pflicht, das sogenannte Obligatorium, einführen? Also wäre das nicht die ganz einfache Lösung, zu sagen, wir machen einfach eine Verpflichtung, so wie die Riester-Rente ursprünglich mal geplant war. Ja. Sie war als ersetzende Rente geplant, also das Rentenniveau ist ja damals gesunken und stattdessen sollte eben obligatorisch das kommen, mit ganz vielen Vorteilen, die das gehabt hätte. Ist nicht so gekommen und nun denkt man schon wieder darüber nach. Wie ist deine Meinung dazu?
Also ich bin kein Befürworter eines reinen Obligatoriums, aber ich bin ein sehr starker Verfechter sogenannter Opting-out-Lösung. Dass man also erstmal alle einbezieht in ein System, wo es eine zusätzliche Versorgung gibt, dem Einzelnen aber immer die Möglichkeit lässt, unter bestimmten Bedingungen heraus zu optieren, weil er vielleicht schon eine andere Versorgung hat. Es ist ja nicht so, dass alle über einen Kamm geschoren werden können, weil manche tun ja schon etwas. Klar. Wenn da schon etwas vorhanden ist, sollte man ihnen die Möglichkeit geben, sagen, ich habe eine Versorgung, die ist ausreichend, die deckt die Lebensrisiken ab, deswegen optiere ich aus diesem halb obligatorischen System heraus. Aber es gäbe uns die Möglichkeit, zumindest einen Anstoß zu setzen, dass sich alle erstmal mit diesem Thema Zusatzversorgung beschäftigen.
Man wird drauf gestupst sozusagen, genau, das wäre der Vorteil und gleichzeitig hätte man nicht den bevormundenden Staat, sondern eben nur einen, der einen quasi mit ein bisschen Nachdruck darauf aufmerksam macht.
So ist es.
So, ja. Und nun können wir ja bei der Freiwilligkeit noch über zwei Dinge reden. Man kann ja eben sagen, das war ja heute auch Thema, so diese Freiwilligkeit. Einerseits ist die Frage, ich kann Freiwilligkeit so verstehen, dass ich zu dem Bürger sage, du kannst es dir überlegen, ob du es überhaupt machst. Oder, so wie bei der Kfz-Versicherung, wir machen eine Pflicht zur Versicherung. Aber dann kann ich eben an den Markt gehen, mein Vergleichsprogramm anschmeißen oder meinen Berater aufsuchen und sagen, gib mir mal die für mich passende Lösung. Was wäre dein
Thema? Du hast es ja schon angedeutet. Das ist genau das, was ich befürworte, dass wir so die Entscheidung letztendlich beim Einzelnen lassen, welchen Weg er wählt. Ja? Deswegen freue ich mich auch, das ist ein Punkt politisch, der wirklich mal positiv ist, dass in dieser Fokusgruppe private Altersvorsorge, die ja über die Weiterentwicklung von Riester und von Ähnlichem diskutiert hat, dieses Altersvorsorgedepot tatsächlich vorgeschlagen worden ist. Ein staatlich gefördertes Depot, wo aber jeder selbst entscheidet, was er in diesem Depot macht. Ja. Es gibt eine Zweckbindung. Es ist für ein bestimmtes Alter vorgesehen. Da wird man schauen müssen, wie das ausgestaltet wird. Aber dort entscheidet am Ende jeder selbst. Mache ich das vielleicht über eine Versicherungslösung oder mache ich ein reines Aktiendepot oder kaufe ich ETFs? Die Entscheidung liegt dann beim Einzelnen. Das ist meine Meinung. Man soll viel, viel mehr Eigenverantwortung zulassen, aber man soll den Anstoß dafür liefern, dass etwas getan wird. Dann aber die Betreffenden selber entscheiden lassen, wie sie es machen.
Ja, das hätte ja den Vorteil, dass eben sichergestellt ist, dass sie auf jeden Fall etwas machen.
Ja.
Ne? Weil das ist ja, glaube ich, so im Moment, bei Riester sieht man es ja, wir haben es ja heute gehört, also es gibt ja gerade mal 6 Millionen Verträge, Herr Birkwald hat es, glaube ich, gesagt, wo wirklich alle Zuschüsse
ausgeschöpft
werden. Also die anderen 9 Millionen eben nicht. Das sieht dann so aus, als sei das nicht so konsequent bespart, wie man sich das ursprünglich mal gedacht hat. Und dann kommen wir an dasselbe Problem rein, dass die nächste Steuerzahlergeneration dann plötzlich Heerscharen von Rentnern da sitzen hat, die irgendwelche Grundsicherungen haben müssen. Apropos Riester-Rente, lass uns doch mal da noch vielleicht mal ganz kurz zu sein. Findest du das wirklich eine gute Idee, dass wir die private Altersversorgung nochmal auf neue Füße stellen? Altersvorsorgedepot, du hast das gerade genannt. Spielen wir da nicht so ein bisschen auch mit dem Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger? Wäre es nicht klüger zu sagen, Menschen, haben wir mit Riester-Rente ja, haben wir ja ein Instrument, das vielleicht wieder ein bisschen zu entschlacken, zu entflechten und einfach entsprechend fortzuführen.
Also ich war immer dagegen, Riester sozusagen in den Papierkopf zu stecken und zu sagen, das hat sich nicht bewährt, wir machen was völlig Neues, sondern wir haben als DIA auch mal dafür plädiert, an Riester einiges zu ändern, also zum Beispiel die Nominalgarantie abzuschaffen, die Beitragsgarantie abzuschaffen oder zumindest eine zweite Lösung dazuzustellen, dass man sich entscheiden kann. Also wer unbedingt die Nominalgarantie haben will, soll sie bekommen, aber wer es nicht haben möchte, kann sie abwählen. Das ist das eine. Insofern also...
Aber ganze Gewerkschaften, die dagegen sind.
Ja, aber wir wissen doch alle, dass Nominalgarantien diese Beitragsgarantie eine vermeintliche Sicherheit suggeriert, die tatsächlich nicht vorhanden ist. Die Nominalgarantie hilft keinem. Sie ist nur teuer und sie schmälert am Ende das Ergebnis. Ja. Insofern haben wir gesagt, Riester reformieren, beibehalten, nicht stilllegen. Aber dazu auch noch eine mehr Freiheitsgrade anbieten. Und die könnte so ein Altersvorsorgedepot bieten, die vielleicht eine ähnliche Förderung erhält wie Riester, eben nur einen ganz anderen Anlageweg wählt. Ja. Insofern, also Riester, ja, weitermachen, weil sonst geht Vertrauen verloren. Wenn wir einmal gesagt haben, Riester macht Riester und die Politik wirbt dafür und nach 20, 25 Jahren heißt es dann plötzlich, naja, war doch nicht so eine gute Idee, wir machen was völlig Neues. Ja. Das zerstört Vertrauen, ja. Riester reformieren, wir kennen die Bremsen, über die ist schon lange diskutiert worden, und den Spielraum für die Altersvorsorge zu erweitern. Und das könnte so ein Altersvorsorgedepot sein für all diejenigen, die stärker aktienorientiert sparen wollen, die selber entscheiden wollen, wo das Geld hingeht, die am Ende auch vielleicht keine Rente wollen, sondern über die Entnahmen selber entscheiden wollen. Da sollten wir den Menschen wirklich viel, viel mehr Eigenverantwortung übertragen. Die gehen damit schon selbst bewusst um.
Und es könnte sogar beides parallel entstehen, weil das wäre ja, wer schon Riester hat und anständig bespart, hätte dann etwas, womit er sein Opt-out ja
begründen
könnte. Ne? Ja. Genau. Vielleicht als letztes nochmal ganz kurz Betriebsrente und Stärkungsgesetz BRSG, ne? So rum, genau. da ist ja Professor Rürup immer ganz großer Fan von, sagt, dass das das modernste Gesetz, was es überhaupt gibt, total geil. Nur zündet es sich erst nicht so richtig, hat es gerade schon angedeutet mit meiner suffizienten Bemerkung. Damit war natürlich die IG Metall gemeint, die neulich erst gesagt hat, das machen wir nicht, weil sie eben diesen Nominalgarantiefetisch hat, wie es heute genannt wurde. Jetzt überlegt man mit dem Rentenpaket 3, das ja noch aufzubrechen, so dass es eben keine Tarifbindung mehr gibt. Da sind die Gewerkschafter auch wieder sauer, weil das natürlich ihre Position etwas schwächt. Was meinst du, wird sich das durchsetzen, das Sozialpartnermodell?
Ja, ich hoffe es zumindest, dass die Öffnung stattfindet, dass man also sagt, die bestehenden Modelle werden für Unternehmen geöffnet, die keiner Tarifbindung unterliegen. Das haben wir eigentlich von Anfang an als einen Fehler angesehen, dass man es nur in den Tarifverträgen zugelassen hat. Ja. Das wäre ein Fortschritt, aber wir müssen nach wie vor feststellen, dass es durch eine sehr, sehr langsame Verbreitung der Sozialpartnermodelle stattfindet, was eigentlich schade ist. Wir haben jetzt, glaube ich, 4 Modelle, die zum großen Teil aber nur für zusätzliche Versorgungen gedacht sind oder eingesetzt werden. Ja. Insofern könnte ich mir vorstellen, wenn das geöffnet wird, gerade für viele Kleinere, die überhaupt keiner Tarifbindung unterliegen, die aber gern was machen würden. Und da ist das Sozialpartnermodell gut geeignet, weil, was weiß ich, wir diskutieren es in den freien Berufen zurzeit, dass Ärzte zum Beispiel sagen, ja, wir würden für unsere Angestellten gerne was tun, aber wir sind ein freier Beruf, wir haben keinen Tarifvertrag, aber wenn wir sagen können, wir zahlen einen bestimmten Betrag X in so ein Sozialpartnermodell und daraus gibt es eine Rente dann, auch für uns ist mit dem Beitrag alle Verpflichtungen abgegolten, ja, dann wäre da vielleicht die Möglichkeit gegeben, dass die Sozialpartnermodelle außerhalb der Tarifverbindung doch noch sich ein bisschen stärker verbreiten.
Also, fassen wir zusammen. Es gibt nach wie vor viel zu diskutieren und es ist so, never-ending Story, aber das ist ja in der Demokratie auch so. Man ist nie fertig. Es gibt ja auch nicht zwingend die beste Lösung. Es gibt immer nur, und jetzt gehen wir so ein bisschen auf dieses von Herrn Rürup so oft zitierte Zitat von Helmut Schmidt zurück, dass vor einer guten politischen Entscheidung immer der Prozess der Mehrheitsfindung steht und es gilt immer bis zur nächsten Mehrheit. Lieber Klaus, ja bitte.
Eine Bemerkung würde ich noch machen, natürlich. Aber die Politik muss auch Mut haben, ja. Den Mut haben, auch die Mehrheiten zu suchen. Hm. Von alleine kommt die nämlich nicht.
Ja, das war heute in der politischen Runde ja natürlich auch so, dass man immer denkt, ja, die haben da alle ihre Statements runtergebetet und man hofft, dass es hinter verschlossenen Türen vielleicht doch etwas so auch vorgeht, dass sie mehr aufeinander zugehen. Na, wie dem es sei. Lieber Klaus, danke, dass du da warst und alles Gute für deine Arbeit.
Vielleicht nächstes Jahr wieder.
Ja, wir gucken mal. Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 146 eures Lieblingspodcasts im Netfondsversicherungstalk. Ganz herzlichen Dank an Klaus Morgenstern. Super, dass du wieder mitgemacht hast und so spontan einfach deine Gedanken zum Besten gegeben hast. Prima. Danke an euch alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es am 27. März 2024. Und ich glaube, dann bin ich einfach mal wieder zu Hause im Homeoffice. Bleibt mir bis dahin gewogen und vor allem bleibt gesund. Allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Berlin. Euer Olli Bruns.